Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Britta Bürger. Schönen guten Morgen. Heute ist Paul van Dyk mein Gast, einer der berühmtesten DJs der Welt, der vor 3 Jahren einen schweren Unfall hatte. Und mit dem Namen, ja, geht's gleich los. Van Dyk oder van Dijk?
Na, also ursprünglich mal van Dyk. Je internationaler es wurde, umso eingeenglischter wurde es, wenn man so will. Und dann war es halt van Dijk.
Wie sagen Sie selbst?
Paul.
Paul. Also ich entscheide mich dann einfach so, wie es kommt. Klingt ein bisschen ja wie so ein Renaissance-Maler. Wie sind Sie auf diesen Künstlernamen gekommen?
Tatsächlich war es so, als ich anfing in den 90er Jahren, war viel der Musik, die ich mochte, kam aus Belgien. Und weil mein normaler Name Matthias Paul jetzt nicht so unbedingt reißerisch ist oder irgendwie gut klingt, dachte ich mir, irgend so ein Bezug zu dem, was ich mag, zu dem, was ich machen möchte, passt dann, und insofern war es dann das Van Dyk.
Sagt noch jemand Matthias zu Ihnen?
Meine Mutter.
Mhm. Und wie hat man Sie früher dann gerufen?
Also ich war eigentlich schon auch in der Schule immer Paule. Insofern ist es jetzt für mich keine große Umstellung, wenn Leute mich einfach Paul nennen.
Wie kam das?
Keine Ahnung, so als Spitzenname, glaube ich, in der Klasse einfach dann immer so, ey Paule, komm mal her.
Und wie werden Sie am liebsten von Ihrer kolumbianischen Frau Margarita genannt?
Ach, alles Mögliche. Hauptsache, sie ist da.
Der DJ und Musikproduzent Paul van Dyk ist heute bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur und er brennt für diese Musik. Sehr energetisch, das Stück Accelerator von Paul van Dyks aktuellem Album Music Rescues Me. Und wenn ich das zusammen übersetze, dann bedeutet das so viel wie Musik rettet mich. In diesem Fall der Accelerator, also der Beschleuniger. Mhm. Was macht diese Musik mit Ihnen?
Also Musik ganz allgemein ist für mich einfach eine Ausdrucksform. Das ist das, was ich benutze, wenn man so will, wie eine Art Fremdsprache, um mich auszudrücken und mitzuteilen. Es sei denn, ich spreche halt mit Leuten. Ich bin in der DDR groß geworden und das hängt halt natürlich auch nah beieinander in Ost-Berlin. Und für mich war Radio hören, für mich war Musik hören immer so ein bisschen wie sowas wie die Verbindung zur freien Welt. Deswegen hat für mich Musik eine ganz intensive Bedeutung und gerade auch das, was ich mache, ist halt in der Tat sehr, sehr energetisch, aber spielt eben auch ganz klar mit musikalischen Formen und mit Chordstrukturen, mit Songstrukturen und das ist für mich wichtig, ist meine Passion.
Auf Ihrer Homepage steht, diese Musik erhöht dein Energielevel, verbessert deine Stimmung, steigert deine Glücksgefühle. Klingt nach einer Droge.
Also für mich ist Musik in der Tat etwas, was ja Sachen auslöst, die man vielleicht hin und wieder auch mit dem Gebrauch von Drogen in Verbindung setzen würde. Also mich macht das euphorisch. Wenn ich gute Musik höre, dann bringt mich das voran. Dann habe ich da ein positives Gefühl bei. Genauso finde ich aber auch, dass eben Musik, die auch sehr emotional ist und traurig ist, auch da einfach eine Stimmung erzeugt, die letztendlich ein Stück weit ja von außen auf einen einwirkt. Insofern natürlich ja auch einen gewissen Aspekt von Drogen nehmen, nehme ich an, auch haben kann. Ja.
Sie hatten vor 3 Jahren einen schweren Bühnenunfall, darüber werden wir später noch sprechen, mit Schädelhirntrauma, mehreren schweren Gehirnquetschungen. Können Sie solche Beats, solche Vibrationen, auch die Lautstärke jetzt überhaupt noch aushalten?
Zum einen habe ich ja schon gerade angesprochen, es ist halt meine Passion, das ist das, was ich mache, seit ich mehr oder weniger musikalisch mich in irgendeiner Form ausdrücke. Das ist eben meine Form. Das andere ist, dass ich auch das Glück hatte, von fantastischen Ärzten betreut zu werden, die unter anderem solche Tests mit mir gemacht haben, die mich also quasi in ein Zimmer gesetzt haben mit lauten Geräuschen und Stroboskoplichtern und sonst was nicht, um zu gucken, ob ich in der Tat noch in der Lage bin, das auch entsprechend auszuhalten und auch medizinisch wegzustecken.
Naja, dabei wurden dann, Hirnströme untersucht.
Genau, ich war an alle möglichen Geräte angeschlossen und dann wurde eben geguckt, ist da irgendwas, was auffällig ist, wenn eben Licht schnell flackert oder Geräusche auch in Lautstärke, die nicht normal ist, auf einen eindröhnen.
Ihre elektronische Tanzmusik gehört zum Genre Trance. Wie unterscheidet sich das von Techno?
Ich denke, es ist das Spielen mit der Musikalität, die da auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Es ist eben nicht nur die Energie, es sind nicht nur, ich sag mal, rhythmische Elemente, die einen gewissen Drive haben. Das ist natürlich auch Teil dessen. Aber es geht eben schon auch darum, eben Emotionen zu vermitteln über eben dieses musikalische Element. Ob das irgendwelche Melodien sind oder größere Strukturen, die da anstehen, die man da eingearbeitet hat. Es ist halt für mich die Verbindung aus der Energie und der Emotionalität des Lebens.
Den Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, haben Sie gemeinsam mit dem auch sehr erfolgreichen britischen DJ Jordan Suckley aufgenommen. Wie entsteht denn so ein Stück, so ein Musikstrom?
Also in dem speziellen Fall ist es so, dass Jordan und ich, wir kennen uns schon sehr, sehr lange, ist einer der Künstler auf unserer Plattenfirma und natürlich unterstützen wir uns da gegenseitig. Es ist einfach so, man sitzt zunächst mal beieinander und überlegt, was kann man so machen, in welche Richtung soll es gehen, und dann fängt man an, letztendlich erstmal bisschen rumzuspielen tatsächlich. Also relativ natürlich, bei einer Band würde eben zwei Leute mit einer Gitarre würden da sitzen und vielleicht ein bisschen hin und her spielen, sich den Ball hin und her spielen, und dann entsteht was. Und bei uns ist es eben ähnlich, nur dass wir eben letztendlich ein Tonstudio zur Verfügung haben, um Sachen eben direkt auch aufzunehmen, zu bearbeiten und umzusetzen. Jordan und ich, wir sind beide schon relativ energetisch, was auch unsere Art und Weise betrifft. Insofern passte dann auch der Titel Accelerator sehr gut.
Bei Live-Auftritten, da spielen Sie ja nicht einfach Ihre Alben ab. Was genau ist da die Leistung, die Sie live vor Publikum bringen?
Also zum einen ist es so, wenn man hört DJ, denkt man in der Regel entweder an Schallplatten oder an CD-Player. Bei mir ist es so, ich habe mehr oder weniger ein mobiles Recording-Studio mit mir auf der Bühne. Das heißt, ich habe Keyboards, ich habe Sequencer, ich habe Computer, alles da, was mir die Möglichkeit gibt, sehr, sehr interaktiv zu werden. Also einfach Musik auch direkt zu verändern. Eben nicht nur den Stereofall irgendwie ein bisschen mit einem Equalizer zu modellieren, sondern wirklich ganze Teile einfach auszutauschen, zu verändern, Sachen live zu spielen. Das ist das, wie ich elektronische Musik präsentiere, und das ist das, wo Momente meiner Live-Performance auch immer sehr individuell auf genau diesen Moment hin zugeschnitten sind, die man dann gegebenenfalls nicht nochmal wiederholen kann.
Aber worauf kommt es dabei an, dass der Drive entsteht, dass der Funke überspringt?
Ich glaube, das ist die Interaktion, die man dann einfach mit dem Publikum hat, und auch irgendwie die Energie, die man spürt, die dann im Zweifelsfall von dem Publikum kommt.
Hochpushen, wieder ein bisschen runterdimmen.
Ja, genau, also letztendlich ist es gar nicht so weit weg von dem, wie ich mich ja selber fühle. Also ich bin ja dann auch in dem Moment irgendwie und so, jetzt möchte ich aber, dass es so richtig Vollgas ist, und jetzt brauche ich mal ein bisschen Zeit zum Luft holen, und entsprechend forme ich dann eben auch die musikalische Strömung.
Auf Festivals vor einem Massenpublikum in London, Ibiza oder Las Vegas, da beginnen Ihre Auftritte manchmal erst mitten in der Nacht, um 3 oder so. Was für einen Tagesablauf haben Sie da?
Also es ist eigentlich meistens mitten in der Nacht. Insofern passt man sich da dann schon an. Ich mache das ja relativ lang, insofern habe ich mich dran gewöhnt. Ich versuche aber schon auch unter der Woche quasi normalen Lebensablauf zu haben, Tagesablauf zu haben. Entsprechend morgens aufzustehen und eben auch wie jeder andere letztendlich zu arbeiten. Bei mir ist es, wenn ich nicht ins Studio gehe, dann eben ins Büro. Irgendwelche anderen Sachen ist es immer irgendwas zu tun.
Sie haben eine Riesen-Fangemeinde auf der ganzen Welt. Wie ist das, wenn Sie ein Video posten oder ja, nach einem Auftritt sehen, dass da in x Sprachen rund um den Globus Paul van Dyk gefeiert wird als der Beste, der Meister, der Godfather of Trance?
Ich projiziere das in der Tat gar nicht auf mich, sondern für mich, ich habe ein sehr, sehr pures Verhältnis zu Musik. Für mich ist es in der Tat die Musik, weil es ist diese Energie, die Emotionalität der Musik, die ja auch letztendlich diese Reaktion auslösen und nicht jetzt unbedingt ich als Person. Insofern projiziere ich das da drauf und sehe es eher als Ansporn, musikalisch weiterzumachen, noch intensiver zu forschen nach dem, wo es bei mir musikalisch mit der Reise irgendwann mal hingeht.
Sie sind mit elektronischer Musik zum Multimillionär geworden. Da erwartet die Öffentlichkeit geradezu auch soziales Engagement. Was ist Ihnen da wichtig?
Also das sind viele Sachen. Also es gibt einige Organisationen, die ich da auch unterstütze. Also zum Beispiel gehen eben auch die Einnahmen eines Buches, was ich gerade am Vorstellen bin, eben auch für einen guten Zweck. Es ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, auch für den demokratischen Zusammenhalt, dass irgendwie Leute oder dass wir ganz allgemein die Verantwortung, die wir füreinander haben, auch entsprechend wahrnehmen. Das heißt, ob man jetzt einer Oma über die Straße hilft oder eben, wenn man andere Möglichkeiten hat, sich einbringt, das eben entsprechend auch umzusetzen.
Und gibt es Organisationen, die Sie unterstützen?
Es gibt die Organisation Save the Brain, wo halt viel getan wird, irgendwie gerade für Verletzungen in Bezug auf Kinder, die eben, ich sag mal, auf den Kopf gefallen sind und eben entsprechende Verletzungen davon getragen haben. Es gibt Organisationen wie Rückenwind irgendwie, die ich nach wie vor unterstütze. Es gibt Akanksha in Indien, eine Organisation, die sich auch für die Bildungsmöglichkeiten einsetzt. Ein Waisenhaus in Watumu, was wir unterstützen, ist in Kenia. Es gibt da sehr, sehr viele Projekte und insofern, ich glaube, es geht einfach darum, ein Stück weit nicht nur musikalisch was zurückzugeben, sondern eben auch in die Gesellschaft hinein. Und da der Ansatz von elektronischer Musik, gerade von Trance, auch sehr global ist, ist es eben nicht nur eine deutsche Musik, so ist eben auch mein Interesse und mein Engagement an sozialen Aspekten natürlich auch entsprechend global.
Wie können wir, Paul van Dyk, über Ihren schweren Unfall reden? Reißt das nicht immer wieder große Wunden auf?
Es ist in jedem Fall immer wieder emotional und es gibt immer wieder dann auch entsprechende Momente, wo dann der Kloß im Hals immer größer und immer dicker wird und die Augen immer glasiger. Wobei das nicht unbedingt was damit zu tun hat, wenn ich darüber nachdenke, was mir widerfahren ist, sondern auch wie viel Glück ich hatte und auch wie viel Engagement und Einsatz von anderen dazu geführt haben, dass ich eben heute hier sitzen kann und auch darüber reden kann. Das ist mit Sicherheit nicht selbstverständlich und auch eher eine Ausnahme, dass ich dieses Glück hatte.
Sie haben es angedeutet, Sie haben darüber ein Buch geschrieben, das gerade erschienen ist, Im Leben bleiben. Haben Sie darüber für sich so eine Art Abstand und auch so eine Art Sprachregelung gefunden?
Nicht wirklich. Ich glaube, man findet, wenn man ein solches Erlebnis hatte, niemals eine Sprachregelung oder auch eine Distanz dazu für sich selbst. Man muss auch sagen, dass ich nicht unbedingt vorhatte, mit der Thematik an sich in die Öffentlichkeit zu gehen, weder über Interviews noch mit einem Buch, sondern es war vielmehr so, dass irgendwie nach dem Unfall natürlich auch entsprechendes mediales Interesse da war und mir mehr oder weniger von einer großen deutschen Tageszeitung gesagt wurde, mach mal lieber das Interview, wir schreiben es sowieso. Insofern war natürlich der Ansatz gut, dann sage ich denen aber auch lieber, wie es wirklich war. Und es kam eben auch von Gesprächen mit meiner Frau einfach zu dem Punkt, dass wenn man mal nachschaut im Internet und vielleicht versucht, irgendeine Form von Unterstützung zu finden, man findet nur traurige Geschichten, Sachen, die einfach nicht gut geendet sind. Da kam dann der Ansatz, die Sache mal aufzuschreiben, einfach dieses Element von Hoffnung auch vorzustellen. Also das nächste Mal, wenn da jemand eben googelt, weil er in einer verzweifelten Situation ist, vielleicht diese eine positive Geschichte findet.
Dann erinnern wir nochmal daran, was passiert ist vor 3 Jahren, kurz nach Beginn eines Konzerts beim State of Trance Festival in Utrecht, sind Sie auf der Bühne gestürzt in einen 6 Meter tiefen Schacht. Wie konnte das überhaupt passieren?
Na, der Bühnenaufbau war nicht so, wie er sein sollte und es wurde einfach mit so schwarzem Stoff überspannt, was man natürlich dann im Dunkeln nicht sieht und ich bin da eben dann durchgefallen.
Ohne Markierung, ohne Absprache?
Ohne Markierung, keine Warnung, nichts, also so wie es im Zweifelsfall nicht sein sollte. Das ist mir dann eben ja zum Verhängnis geworden.
Waren Sie sofort ohne Bewusstsein?
Da gehe ich von aus, also zumindest habe ich keine Erinnerung und von dem, was ich aus meiner Krankenakte weiß, war ich eben in der Tat in einem sogenannten komatosen Zustand.
Wie hat man Sie da rausgeholt?
Man musste zunächst mal das ganze Unterkonstrukt der Bühne abbauen, weil ich hing da wohl kopfüber irgendwie drin, um mich dann eben vorsichtig auch rauszuholen. Also auch da muss man eben sagen, hatte ich sehr, sehr viel Glück, dass die Ersthelfer und Erstversorger auch sehr besonnen mit mir umgegangen sind. Hätten die mich da einfach rausgezerrt, wären wahrscheinlich die Verletzung an der Wirbelsäule noch schlimmer gewesen und ich wäre gegebenenfalls querschnittsgelähmt oder schlimmer noch nicht mehr am Leben.
2 Wirbelsäulenbrüche, Schädel-Hirntrauma, diverse Hirnblutungen, das Koma haben Sie angesprochen. Ja, da zählt jede Sekunde und Sie hatten auch Glück, weil wohl ein Spezialkrankenhaus direkt in der Nähe war.
Ja, also das muss man eben auch sagen, dass halt viele kleine Rädchen da auch ineinander gespielt haben, irgendwie, dass es mich noch gibt letztendlich. Also die UMC-Klinik, das ist quasi das einzige Krankenhaus mit einer richtigen neurologischen Fachabteilung in Holland, war halt 5 Minuten weg. Und damit bin ich halt innerhalb kürzester Zeit gleich richtig behandelt worden.
Aber auch mitten in der Nacht?
Mitten in der Nacht. Glücklicher Umstand, dass der federführende Professor, Professor Bissell, wegen eines völlig anderen Falls dort vor Ort war und somit sofort die richtigen Maßnahmen einleiten konnte, weil das Problem ist, dass sich durch die Blutung natürlich ein entsprechender Druck aufbaut innerhalb des Schädels. Und wenn es nicht sofort behandelt wird, irgendwie baut sich der Druck halt immer weiter auf und zerstört umso mehr Hirnmasse. Und es gibt dann eben die Möglichkeit, die Schädeldecke komplett abzutrennen, damit sich das eben entsprechend ausbreiten kann. Oder eben, und das war dann in meinem Fall das große Glück, dass man so früh anfängt zu behandeln, dass eben diese Schwellung und diese Blutung von alleine letztendlich, ja, so rausdrainen, keine Ahnung, wie man es anders bezeichnet. Gibt sicherlich einen medizinischen Fachbegriff für, aber den kenne ich natürlich nicht.
Sie sind danach in eine andere Spezialklinik nach Berlin überführt worden, mussten alles wieder lernen, sprechen, laufen, greifen. Wie haben Sie das geschafft?
Durch die große Unterstützung meiner Frau in allererster Linie. Was ganz, ganz wichtig ist, dass wenn man in solchen Situationen, wenn alles nur noch dunkelgrau bis schwarz ist, wenn alles einfach nur wehtut, dann braucht man einen Grund, warum man nicht aufgibt, warum man weiterkämpft. Und den habe ich. Den hatte ich. Insofern muss man ganz klar sagen, dieser Umstand hat mir dann natürlich auch das Leben gerettet, irgendwie weiterzukämpfen, weiterzumachen. Auch die Tatsache, dass ich ein Umfeld habe, Freunde habe, ein Team habe, was eben auch sich so engagiert hat, dass es überhaupt gar keine Option für mich war, jemals aufzugeben oder mich aufzugeben, weil wenn die sich alle so einsetzen, dann kann ich nicht der Letzte sein, der dann Stecker zieht und sagt, nee, ich will jetzt aber nicht mehr, sondern das war eben Motivation ohne Ende. Und ich muss auch sagen, jeder Einzelne vom Pfleger über die Krankenschwestern, Ärzte, Professoren, Therapeuten, alle, die sich um mich gekümmert haben dort, ich hatte nie das Gefühl, ich bin Patient XY mit einer Nummer, sondern es ging ihm wirklich darum zu gucken, heute um 14 Uhr geht's ihm so, wo wollen wir um 15 Uhr sein? Also wirklich auch sich intensiv drum gekümmert haben. Und meine Beobachtung in der Klinik war eben auch so, dass jeder dort so behandelt wird. Also es hat jetzt nichts mit mir zu tun, sondern
weil Sie sich eine teure Privatklinik leisten können.
Ja, wobei in dieser teuren Privatklinik ja nicht nur teure oder gut bezahlende, ich sag mal, Kunden beziehungsweise Patienten versorgt werden, sondern ja durchaus auch Leute, die mit einer normalen Krankenkassenabsicherung dort eingeliefert werden, nach einem Schlaganfall eben weiter betreut werden müssen. Also insofern hat das nichts damit zu tun, wie groß oder klein der Geldbeutel ist.
Was fällt Ihnen heute noch schwer, 3 Jahre danach?
Also ich habe nach wie vor so diverse Artikulierungsprobleme, weil halt eine der Stellen im Gehirn, die kaputt gegangen sind, eben auch das Sprachzentrum waren. Es ist glücklicherweise so, dass das Gehirn oder vielmehr umliegende Gegenden Sachen wieder erlernen können. Insofern bin ich in der Lage, halbwegs normal zu sprechen, aber da gibt es schon auch nach wie vor Probleme und ich habe auch nach wie vor regelmäßig Logopädie, um einfach auch das eben weiter zu fördern. Ich bin halt, wenn man so will, eben auch ein Schmerzpatient. Also ich habe halt 24 Stunden am Tag einfach Schmerzen. Der Punkt ist der, ich gewöhne mich daran immer mehr und es ist immer weniger eine, sag mal, negative Beeinflussung meines normalen Tagesablaufs. Dennoch ist es immer da und immer präsent.
Sie beschreiben vieles davon auch in Ihrem Buch, aber es fällt kein Wort über die Verantwortlichen des Unfalls, über einen Prozess oder eine Schadenersatzklage.
Also der Grund für dieses Buch liegt letztendlich auch darin, eine positive Geschichte zu erzählen, auch wenn es keine Geschichte ist, sondern meine Lebensrealität. Das Problem ist, dass legale Sachen da gar nicht so eine wirklich intensive Rolle spielen in irgendeiner Verarbeitung, weil der Punkt ist, zunächst mal musste ich lernen, zu reden, zu sprechen, zu essen, auf Toilette zu gehen und essentiell auch wieder zu laufen. Dann ganz einfach irgendwie auch in der Lage zu sein, wieder Musik machen zu können. Also etwas, was mir ja unglaublich viel bedeutet und viel, viel Kraft gibt.
Aber Sie haben geklagt und Sie haben gewonnen. Ich habe im Stern gelesen, 11 Millionen Euro Schadensersatz.
Ne, da würde man sich dann manchmal wünschen, wenn sich dann die entsprechenden Journalisten, die sowas schreiben, auch mit der Materie auskennen würden. Also zunächst mal habe ich nicht geklagt, sondern es gab ein sogenanntes Schiedsgerichtsverfahren, was im Vertrag mit den Veranstaltern auch entsprechend festgelegt wurde, dass es durchgeführt wird. Das haben wir in der Tat entsprechend gewonnen. Was für mich essentiell ist dabei, ist, dass eben auch die Schuldzuordnung klar geregelt worden ist. Die Summe, die Sie da in den Raum gestellt haben, ist natürlich auch sehr, sehr relativ. Das sind projizierte zukünftige medizinische Kosten, die auf mich zukommen, aufgrund der Folgen des Unfalls. Mhm. Also ich werde jetzt das nächste Mal, wenn ich vorbeischauen darf, nicht mit goldenen Turnschuhen hier sitzen und das Geld liegt irgendwo, weil es wird irgendwann mal an Ärzte, an medizinische Betreuung fließen müssen. Unabhängig davon muss ich aber auch sagen, dass sich die Leute, die da auf der anderen Seite ganz klar die Verantwortung dafür haben, was mir passiert ist, bisher in keinster Art und Weise verantwortlich verhalten. Also wenn jetzt jemand glaubt, mir wären 11 Millionen oder irgendwas überwiesen worden, dem ist mitnichten so.
Paul van Dyk, was verbinden Sie mit unserem Berliner Funkhaus?
Also ich bin natürlich in Ost-Berlin nicht dran vorbeigekommen, immer auch entsprechend RIAS zu hören. Insofern, ja, irgendwie so indirekt hat mich natürlich dieses Haus ein bisschen geprägt.
Lieblingssendung, gab es die?
Zeitklang mit Burkhard Rausch. Wobei für mich in der DDR das natürlich nicht so unbedingt so richtig wichtig war, welcher Sender war es, sondern es ging halt schon eher darum, welches waren die Moderatoren, die mir die Musik nahegebracht haben, die mir wichtig waren. Und das war eben eine Monika Dietl zum Beispiel vom SFB auch. Das waren dann so meine Helden. Für mich waren es tatsächlich eher die Radiomoderatoren als die Künstler, die die Musik gemacht haben, weil von denen wusste ich ja nichts. Die anderen konnte ich wenigstens hören.
Aber mitgeschnitten auf Kassette haben Sie dann nur die Musik oder auch die Moderation?
Naja, ich war natürlich immer froh, wenn die Musik ausgespielt worden ist. Ja. Ich glaube, das kennt jedes Kind der 80er aus dem Osten. Und insofern war das manchmal nicht so ganz einfach. Und man war dann noch etwas verärgert, wenn dieser wunderbare Track lief. Und dann laberte da einer drüber. Aber viel, viel dankbarer war ich noch darüber, dass ich über die Präsentation dieser Musik und dieses Engagement der Moderatoren teilhaben durfte an dem, was in den 80er Jahren musikkulturell passiert ist.
Die Liebe zum Radio ist geblieben. Sie haben selbst Sendungen gemacht für den Zündfunk des Bayerischen Rundfunks, für Radio Fritz beim RBB, später Podcasts für Vonic Sessions. Und heute machen Sie immer noch Radio?
Also wir machen immer noch unsere Vonic Sessions und das macht natürlich unglaublich Spaß. Also auf der einen Seite ist halt für mich Radio und die Präsentation von Musik natürlich nicht nur im Live-Rahmen, sondern eben auch dann entsprechend über Radio on Demand oder Radiostation nach wie vor sehr wichtig. Einfach, es ist so viel Musik da draußen unterwegs und ich glaube schon, es bedarf so eine Form von Filterorgan, was auch so ein bisschen durchschaut und dann das, was essentiell wichtig ist. Das ist natürlich sehr subjektiv, klar, das ist mein Geschmack, das ist, was ich für interessant empfinde, aber deswegen präsentiere ich es ja auch in meiner Sendung. Mhm. Und glücklicherweise gibt es eine Menge Leute, die darauf Wert legen und die das freut, dass wir das machen. Und es macht mir genauso viel Spaß, das zu machen und es ist immer wieder schön, neue Sachen zu finden, neue Sachen zu präsentieren und dann auch die Reaktion der Leute zu sehen, wow, das war ein tolles Stück Musik, was da lief. Und das ist mir schon sehr, sehr wichtig, weil ich weiß, wie wichtig es für mich war.
Ich würde gerne nochmal zurück zu den Wurzeln. Geboren in Eisenhüttenstadt 1971. Die Eltern haben sich getrennt, da waren sie relativ klein, 5 oder 6. Mhm. Und dann sind sie mit ihrer Mutter nach Ost-Berlin gezogen. Was waren Sie für ein Junge?
Also ich glaube, erstmal war ich relativ still, weil es war ja schon so ein bisschen irgendwie, dass die Ostberliner, die hatten so ihr eigenes Ding. Wir waren die Zonis. Und als ich dann eben auch in die Schule kam, da war ich natürlich schon erstmal so der, naja, das der Neue. Insofern, ich glaube, ich war jetzt nicht unbedingt so ein schlimmer Bub. es war schon so, dass meine Mutter mich immer erzogen hat, irgendwie auch so meine Meinung zu sagen, meine Fragen zu fragen, was natürlich in einem System wie dem der DDR nicht immer so richtig gut ankam, was letztendlich auch dazu führte, dass dann meine Mutter und ich gemeinsam einen Ausreiseantrag gestellt haben, das natürlich einige Jahre später, um aus der DDR auszureisen, was wiederum dann natürlich ja Repressalien mit sich brachte. Aber
welche?
Es war, Naja, es waren halt einfach solche Sachen, dass man schon das immer wieder beobachtet wurde, dass wenn es darum ging, irgendwelche Urlaubsplätze zugewiesen zu bekommen, dass man da nie berücksichtigt wurde. In der Schule war ich dann schon immer der, wenn irgendwo was kaputt ging, der war es. Meine Mutter ist des Öfteren quasi eingeladen worden, weil ich mich eben auch weigerte, bei der NVA dann da längeren Dienst zu machen und die Waffe in die Hand zu nehmen. Nicht unbedingt nur aus pazifistischer Sicht, sondern einfach, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass dieses System an sich irgendwie verteidigungswürdig wäre. Und das habe ich eben auch so geäußert. Und insofern waren wir da natürlich dann auch auf, ich sag mal, der schwarzen Liste.
Wollten Sie die Ausreise genauso wie Ihre Mutter mit 17?
Ich denke schon. Ich glaube sogar mehr noch als meine Mutter. Ich glaube, meine Mutter hat auch ein Stück weit erkannt, dass für mich endet, dass in der DDR zwangsläufig in irgendeiner Form von Gewahrsam, weil es eben nicht akzeptabel war, seine Meinung zu sagen und da auch drauf zu bestehen. Und wie gesagt, meine Mutter hatte mich dahingehend so erzogen. Das habe ich auch so gemacht. Und insofern war es auch ein Stück weit eine Entscheidung meiner Mutter, ihrem Sohn, mir eine Möglichkeit, eine Option im Leben zu geben.
Sie sind dann bei Verwandten in Hamburg untergekommen und nur eine Woche später fiel die Mauer.
Ja. Also für mich war es natürlich ein Stück weit sensationell. Also ich meine, ich war 17 und insofern war plötzlich alles anders, alles war spannend, alles war nochmal anders und nochmal toll. Für meine Mutter war es natürlich insofern tragisch, als dass wir hatten zwar nicht viel, aber zumindest so die Basis eines ausgestatteten Haushalts in der DDR. Und in dem Moment hatten wir erstmal gar nichts. Also wir durften jeweils einen Koffer mitnehmen. Das heißt, sie hatte einen Koffer voller Sachen zum Anziehen, ich hatte einen Koffer voller Sachen zum Anziehen und das war's. Und wäre das Ganze eben eine Woche eher passiert, dann hätten wir zumindest noch ein Dach über dem Kopf gehabt und einen Kochtopf. Das war so nicht mehr der Fall. Insofern war das doch eine sehr tragische Entwicklung für meine Mutter. Wobei sie natürlich auch die, ich sag mal, historische Tragweite des Moments auch ganz klar gesehen und erkannt hat. Und wir haben uns dann einfach auch letztendlich mit der Situation, in der wir uns befanden, arrangiert und natürlich gefreut, wie jeder andere auch.
90er Jahre, kurz nach der Wende in Berlin. Sie sind zurückgekommen nach Berlin sehr schnell. Das war ja musikalisch eine wahnsinnig kreative Zeit. Wie sind Sie, Paul van Dyk, da in die Techno-Szene reingekommen? 91 haben Sie das erste Mal im Tresor aufgelegt.
Ich habe ja schon angedeutet, dass ich vorher sehr viel Radio gehört habe. Und gerade jemand wie Monika Dietl hat halt sehr viel, ich sag mal, frühe Anfänge von der auch heutigen elektronischen Musik gespielt in ihrer Sendung. Insofern würde ich mal sagen, war ich mit dem Interesse auf jeden Fall schon mal infiziert. Natürlich, als die Mauer dann weg war, ich wieder in Berlin, bin ich auch in die ganzen Clubs gegangen, von denen ich vorher im Radio gehört hatte und war natürlich umso begeisterter, das Ganze dann eben nicht vor meinem Radio zu erleben, sondern live und dabei zu sein. Habe aber auch schnell festgestellt, dass das, was eben an Musik präsentiert wurde, nicht unbedingt das komplette Spektrum von dem, was ich mag, auch abbildet. Sondern ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, für mich hatte halt Musikalität und Emotionalität auch eine ganz, ganz hohe und große Bedeutung in Musik, unabhängig mal von dem ganzen treibenden Drum- und Bassgerüst. Das gab es so in der Form einfach nicht. Insofern bestand schon ein Stück weit auch die Notwendigkeit, nicht mal bewusst, sondern einfach, ich würde gern was anderes hören, einfach was anderes zu machen. Und diese Kreativität von vielen Seiten, die da aufeinander prasselte, hat letztendlich natürlich auch dieses Musikgenre Trance Music letztendlich ermöglicht. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich es miterleben durfte, weil das natürlich auch Erfahrungen sind, wenn man völliges musikalisches Neuland betrifft, ohne jede Regeln irgendwie irgendwas macht, einfach nur genauso, wie es einem gerade gefällt.
Es gab immer mehr Auftritte, Sie waren viele Jahre ständig unterwegs, sind um die Welt gejettet. Hat sich diese Karriere verselbstständigt oder stand dann da auch schnell ein geschicktes Management dahinter?
Ich weiß nicht, ob ich es geschicktes Management nennen würde. Ich glaube, Professionalität trifft es eher. Also für mich war es immer ganz klar, ich bin Freak, wenn es um Musik geht. Das ist meine Passion. Und wenn ich das präsentiere, dann möchte ich das so gut, wie es irgendwie geht. Das heißt eben auch so professionell, wie es irgendwie geht. Und ich glaube, dass das und die Tatsache, dass ich mich halt nie verbogen habe, sondern immer auch authentisch geblieben bin, führte letztendlich zu dem Punkt, dass ich eine Perspektive in meiner Karriere mit Musik gesehen habe und rückblickend auch sagen kann, ja, da ist einiges Schönes passiert.
Das klingt ja wie ein Wunder und auch ziemlich verrückt, dass Sie schon 4 Monate nach dem Unfall wieder in Las Vegas auf der Bühne gestanden haben. 4 Monate. Warum haben Sie das gemacht?
Es war natürlich ein sehr ambitioniertes Ziel, aber man muss eben auch verstehen, dass Musik machen bedeutet mir halt sehr, sehr viel. Und auch aus einer psychologischen Sicht ein Ziel zu haben, wenn man in einem solchen Loch steckt, wie in dem ich da war, da ist ein solches Ziel essentiell, um weiterzukämpfen, um den nächsten Schritt zu gehen in der Therapie, wenn es einfach heißt, hier und jetzt hören wir auf, ich sage, nee, ich will aber noch. Einfach nicht loszulassen, weiterzumachen. Es klingt vielleicht ein bisschen absurd zu sagen, okay, eines der größten elektronischen Festivals der Welt, aber das sind eben auch Bekannte und Freunde, die es veranstalten, mit einem großen Line-up von vielen anderen Künstlern. Das heißt, hätte es aus irgendeinem Grund nicht geklappt, wäre das jetzt nicht so tragisch gewesen fürs Festival, dann hätte jemand anders einspringen können. Und außerdem ist natürlich bei so einem Festival auch die medizinische Versorgung gewährleistet. Also insofern war das, ich sag mal, eine sichere Bank, das als erste Show zu nehmen. 4 Monate war sehr ambitioniert. Die Ärzte in Berlin haben das auch nur, ich sag mal, unter Einschränkungen gebilligt. Haben auch viele, viele Tests mit mir gemacht, um mich darauf vorzubereiten, was da auf mich zukommen wird. Aber letztendlich hat eben doch die Überzeugung gesiegt, dass das psychologische Momentum, dieses Ziel zu haben, da wieder hinzukommen, ganz, ganz wichtig ist.
Hat sich eigentlich durch den Unfall Ihre Musik verändert?
Ich fühle mich viel näher an meiner Musik. Also man hat natürlich irgendwie in den vielen Jahren, die ich Musik mache, auch hin und wieder mal gehört, was sagt denn der A&R-Manager der Plattenfirma so und dies und das. Und irgendwie, ob man das jetzt bewusst oder unbewusst gemacht hat, ist es dann natürlich schon auch mal so eingeflossen. Und da sind dann vielleicht auch Sachen dabei rausgekommen, wo man eben nur so, ich sag mal, zu 95% so wirklich dahinter steht. Und ich habe eben für mich einfach auch erkannt, meine Zeit und meine Energie ist viel zu kostbar, als das mit irgendwas zu verschwenden, wo ich nicht hundertprozentig hinterstehen kann. Natürlich interagiere ich bei meinen Live-Shows mit den Leuten, aber wenn ich im Studio sitze, mache ich das einzig und allein genauso 100%, wie ich es möchte.
Paul van Dyk, es gab diese Geschichte mit Björn Höcke von der AfD. Der hat bei seinen Anti-Asyl-Auftritten in Erfurt einen Song von Ihnen gespielt, »Wir sind wir«. Wie schwer ist das, sich vor falscher Vereinnahmung zu schützen?
Ja, zunächst mal kann man sich nicht davor schützen. Also das Problem ist, Musik ist ja für jedermann zugänglich. Und wenn der Herr meint, irgendwie das spielen zu wollen, dann kann er das natürlich zunächst mal. Da muss ich dann in dem Moment als einer der Autoren des Musikstückes dagegen vorgehen. Und genau das haben wir eben auch gemacht, weil weder möchte ich mich als Person, als Künstler noch meine Musik vereinnahmt sehen von derartigen Populismus, zumal ich auch ein Unterstützer ja von Pro-Asyl bin. Natürlich muss es Regelungen geben, natürlich muss es auch entsprechende Regeln geben, aber das Problem ist, einzig und allein Schutzsuchende, die zu uns kommen und uns um Hilfe bitten, für alles Böse in der Welt verantwortlich zu machen, ist natürlich absurd. Da kann ich nicht zu stehen und deswegen dann eben auch das entsprechende Einschalten von Anwälten und die Verhinderung, dass das weiterhin passiert.
Paul van Dyk, heute Abend stellt er sein Buch in Hamburg vor, morgen dann in München und auf Ihrer Homepage, da sind an die 25 Konzerte für dieses Jahr angekündigt, finden die statt. Ich habe gar nicht gesehen, dass man da Tickets buchen kann.
Ja, die finden auf jeden Fall statt. Also es werden auch sicherlich mehr sein als die 25 auf der Homepage.
Kommt Ihre Mutter eigentlich auch ab und zu ins Konzert?
Hin und wieder wird sie sicherlich wieder dabei sein. Also meistens natürlich in Berlin und dann besuchen wir uns halt gegenseitig oder wenn ich in Hamburg spiele, was ja auch hin und wieder mal ist.
Paul van Dyk, alles Gute für Sie weiterhin und herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Gespräch.
Ich danke auch.
Im Leben bleiben heißt das Buch von Paul van Dyk, erschienen bei Benevento Books.